Herzlich willkommen zu Unicorn Ideas. Wir stellen euch alle zwei Wochen die tollsten neuen Geschäftsmodelle vor, zeigen euch, wie ihr sie umsetzt und hoffen, dass ihr unsere Ideen klaut. Heute sprechen Alex und ich über kostenpflichtige Alternativen zu Google-Diensten und warum das Ganze Zukunft hat, Frank Thelens neuen, richtig tollen Aktienfonds, warum du der Schnitt der fünf Leute bist, mit denen du dich umgibst, wie du mit einem Marktplatz für Podcasts ein Riesen-Business aufbauen kannst und einer nicht ganz vollständigen Liste an Geschäftsmodellen, mit denen du im Internet richtig viel Geld machen kannst. Let's go!
Samuel, lass uns diese Folge wie immer mit Vollgas beginnen. Ich habe einen Artikel in TechCrunch gelesen. Da steht, okay. Die haben sich damit auseinandergesetzt, was ist das wichtigste Slide in einem Pitch Deck? Ja, also das Slide, was das wirklich den Käse nach Hause holt oder eben nicht. Und die haben den Punkt gemacht, dass es das Team Slide ist. Also da, wo dann die Nasen abgebildet sind von der Firma, die dann dahinter ist. Und die sagen, das ist das Allerwichtigste. And you have to nail it. Ich kann das gerne mal verlinken. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Wie findest du das? Findest du es auch?
Also, sorry, Notiz am Rande. Ich glaube, ich muss auch bald mal so einen Vollgas-Start bringen. Du machst immer die Vollgas-Starts. Du hast immer die spicy Themen hier. Juicy Topics. Ist mir heute mal aufgefallen, dass ich da auch mal was bringen muss. Ich glaube, es gibt viele wichtige Slides in einem Pitch Deck, aber tatsächlich die Team-Slide ist wahrscheinlich eine mit oder der wichtigsten, vor allem in den Stages, die ich halt so ein bisschen kenne. Das sind vor allem so die Early Stages im Fundraising, zwei Gründe. Das Team definiert inwiefern, also die Idee kann mittelmäßig sein, wenn du ein richtig gutes Team hast, dann geht es eigentlich nur um die Execution. Ich glaube, Ideen, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, Ideen gibt es genug da draußen. Es geht letztendlich um die Execution, um die richtig gute Umsetzung. Und vor allem, wenn du noch Pre-Seed oder Seed oder Pre-Revenue bist, geht es erst einmal darum, den Product-Market-Fit zu finden, das richtig gut zu executen. Und dann spielt das Team die größere Rolle als die Idee oder die Market-Size. Klar, Market-Size muss da sein, aber es ist das eine. Und das andere, ein richtig gutes Team ist besser im Krisenmanagement. Und irgendwann wird es eine Krise geben, ja. Und wenn du ein dysfunktionales Team hast, das sich nicht gut ergänzt, dann wird es früher oder später krachen und das ganze Ding fällt auseinander. Oder die Teams, es ist ihnen nicht möglich, wenn sie nicht Product Market Fit finden, zu pivoten. Ein richtig gutes Team kann aus einer mittelmäßigen Idee raus pivoten und ein bisschen was anderes machen. Genau, das sind, glaube ich, die zwei Hauptgründe, warum ich denke, dass das wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe ist, Slides ist. Wieso, was denkst du?
Ja, Samuel, ich höre dich, aber ich kann ganz...
aber ja, nein.
Aber nein. Deshalb habe ich dich das gefragt, weil all das, was du sagst, ja, sind die Gründer in der Lage, keine Ahnung, Unvorhergesehenes zu bewältigen? Werden die sich verkrachen und zerstreiten oder so? Das siehst du ja auch auf dem Teamslide nicht, wenn da die Namen sind, sondern wie wird dieses Teamslide genutzt? Da ist einfach nur meistens zwei männliche Leute, ja, leider, aber meistens ist das so, genau, weiß. Und dann also steht da unten, genau, wie unser Podcast-Artcover, ja, das,
genau.
How not to do it. Und darunter steht dann irgendwie ETH Zürich oder Uni Mannheim oder St. Gallen. Dann steht Google.
Als nächstes kommst du noch mit WHU oder was? Also da steht entweder Uni
St. Gallen
oder
auch, ETH. Genau.
Nee, wie gesagt, WHU ist ja eher so Second Tier für alle unsere WHU-Hörer.
Aber
nee, das war jetzt so ein
jetzt
kleiner Hieb
auf der Seite. Jetzt eingemacht,
ja. Ja, nee, aber gut,
dann stehen dann da irgendwelche Logos, ja, und du denkst dann, oh wow, der war bei Google, oh wow, der war bei McKinsey, oh wow, die war bei BCG oder so. Und ich denke mir so, who cares, ja, das bringt doch gar nichts. Also nehme ich mal die Gegenseite ein zu dem Argument. Ich war Ende letzten Jahres, im Herbst, war ich in San Francisco, da war ich bei so einem Investor und da haben so ein paar Startups ihre Firma vorgestellt, also die Portfolio-Startups dieses Funds. Und das waren alles amerikanische Startups und kein einziges von denen hatte ein Teamslide. Und warum nicht? Weil die Gründer und auch Gründerinnen waren es, die standen da vorne und haben mit Humor, mit Charme, aber auch mit dem Zwinkern im Auge, ja, klar gemacht, dass das ist jetzt hier mein Ding. Weißt du, das ist ein Riesending. Das heißt, nach dieser Präsentation habe ich gedacht, wow, das fast ausnahmslos gedacht, das ist ja irre, wie die das hier machen und welchem Charme die das machen. Und wenn die mir ein Teamslide gezeigt hätten, wo drauf gestanden hätte, ich war aber Praktikant bei Facebook, ja, vor 3 Jahren, das hätte fast abgenommen, dann hätte die Power dieses Vortrags fast abgenommen, will ich fast sagen, wäre es natürlich nicht gewesen. Okay. Und deshalb bin ich so, das ist mein Punkt.
Ich sage jetzt, warum du falsch liegst und warum du das nicht vergleichen kannst mit einem Pitch-Deck, das irgendjemand rausschickt. Die Situation, in der du warst, war ja, die hatten es ja schon geschafft, die waren ja schon bei diesem Investor, bei diesem Accelerator und whatever. Das heißt, sie hatten vorab wahrscheinlich schon mal ein Pitch-Deck geschickt und da würde ich jetzt sogar die These aufstellen, war wahrscheinlich eine Teamslide drin. Also das heißt, um überhaupt dahin zu kommen, dass sie vor euch präsentieren konnten, haben sie vorher wahrscheinlich mal eine Version des Pitch-Decks rausgeschickt, wo sie drin waren. Und ich bin absolut bei dir, dass dieser ganze Bullshit mit, bei welchen Logos war ich, bei welchen Firmen war, weil das wird auch total übergebraucht. Also das ist inflationär. Aber ehrlich gesagt, wenn man halt bei McKinsey, wenn man bei Google oder wenn man sonst wo war oder wenn man an irgendeiner Uni war, die ein bisschen bekannt ist, ist das halt doch irgendwie ein Signaling für Investoren, dass also irgendwie bedeutet, okay, er hat das geschafft. Irgendwie hat er das mal gemacht. Das heißt, so dumm kann er ja nicht sein, ja. Und ich würde aber behaupten, bei denen, wo du warst, die hatten halt, um überhaupt da reinzukommen, mussten sie sich ja auch irgendwie präsentieren. Und dann denke ich, macht es auch absolut Sinn, die Teamslide je nach Kontext dann rauszunehmen, wenn man dann eben eher mit seiner Persönlichkeit während der Präsentation dann überzeugen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Du hast recht. Das überzeugt mich, was du sagst. Ich finde, also wir sollten die Frage mal Eva Valerie Querera, er hat einen schwierigen, genau wie meiner, sehr schwieriger Nachname, stellen. Die hatte ich vor ein paar Folgen im Podcast und die hat, die macht es nämlich datenbasiert. Also die will Gründer finden, ohne dieses ganze Signaling, ohne diese ganze Bro-Code-Seilschaften, weißt du, die da aus WHU finden. Ich muss sie mal wieder, ich habe von einem Jahr mittlerweile mit ihr gesprochen, keine Ahnung, welche Folge das ist, muss man wieder mit ihr sprechen. Wäre vielleicht ein spannender Input, was sie eigentlich dazu denkt, ja, zu der Frage.
Und wie funktioniert das? Also auf was für Signale schaut sie denn? Also schaut sie dann so auf das Verhalten auf Social Media oder auf irgendwelchen, also letztendlich ist das ja auch als Performance-Based. Also, ja, also es ist alles so, okay, wenn du halt an einer guten Uni warst, das kannst du irgendwo nachlesen. Wenn du super relevanten LinkedIn-Content postest, das kannst du irgendwo nachlesen. Aber es sind ja alles einfach Signale.
Ja, also sie sagt, es ist halt ein krasser Bias, dass wenn du jetzt an der WHU warst und dann hast du die Seilschaften und weißt du, und dann hast du irgendwie diesen Stallgeruch, sagt man in der Politik, ne? Dass man irgendwie, ach, der war in der WHU oder wo auch immer. Oder
also irgendeine WhatsApp-Gruppe, wo noch ein paar Business Angels drin sind und dann postest
genau.
du da
ja, und genau, hast, ja.
ja. Ist ja so. Also.
Ja. Und dann sagt sie, ja, aber es kann ja auch tolle Gründer in Darmstadt geben. Weißt du, wir hatten hier mal Sven Schulz im Podcast, der hat einen 700 Millionen Exit gemacht und hat einfach die TU Darmstadt angeschrieben und hat denen gesagt, ich wäre interessiert an eurer Batterietechnik. Darf ich das kommerzialisieren? Also auch der hat ein Riesending aufgebaut, ohne das, weißt du, ohne dieses ganze Signaling-Ding und dieses WHU und Apps und St. Gallen-Ding. Ich weiß nicht genau, also sie hat damals erst angefangen.
Aber
vielleicht machen wir wieder ein Check-in mit ihr.
Ja. Aber also ich glaube, auch wenn du dir Startups in den USA anschauen würdest, ich glaube, da hast du wahrscheinlich auch einen sehr großen Teil der Leute, die an irgendwelchen Ivy League-Universitäten oder an Westküste Elite-Universitäten waren. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also Stanford.
Klar, ja, total. Harvard. Es ist ja auch so, es hat ja auch einen Effekt. Ne? Also wenn ich dann irgendwie Investoren kenne, dann hilft das ja auch, ne? Bei deinem Erfolg deines Startups, ist halt so. Aber so viel zum Vollgasstart. Samuel, was hast du mitgebracht? Ich habe sehr viel im Köcher. Wir haben, glaube ich, eine tolle Folge für unsere Hörer.
Ja, eine Sache zur letzten Folge. Und zwar habe ich tatsächlich 3 Feedbacks auf unsere letzte Folge gekriegt. Ich glaube, du machst irgendwas richtig mit unserer Growth-Technik, Alex, denn kommt was zurück auf jeden Fall. Und zwar einmal hat sich eine Dame gemeldet, die würde gerne deine Business-Idee umsetzen. Und zwar ging es da um dieses Influencer-Netzwerk für Reiseberichte. Ja, weißt du noch, du hast gesagt, du willst da so Reiseberichte kommerzialisieren, dass jeder so seine Reiserouten online stellen kann und dann hast du so ein bisschen Content. Also wir hatten ja gesagt, wie heißt dieses Buch, das man sich immer kauft, wenn man reisen geht? Der Lonely Planet. Der Lonely Planet. Genau. Das will die machen. Und sie hat mir gesagt, cool. Ich soll hier in der Folge sagen, wenn es irgendjemand sonst noch da draußen gibt, der das mit ihr zusammen machen will, dann soll er sich melden. Ja, also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, meldet euch, dann connecten wir euch.
Sehr gut. An alexander@digitaloptimisten.de. Und vielleicht darf ich das noch einwerfen. Ja. Das ist ja genau die Idee. Klaue diese Geschäftsideen. Ja, wir wollen diese, ich will es nur noch mal sagen, weil ich das selber cool finde. Genau. Wir wollen nicht, dass die Leute, ich finde das ja absurd, dass Menschen hier in Europa eine Idee haben und die dann ganz nah an ihrer Brust halten. Ja, wie so beim Pokern. Weißt du, niemand darf auf mein Blatt sehen. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Und deshalb hauen wir die ja so raus. Deshalb meldet euch und klaut all unsere Ideen.
Genau. Die zweite, die sich gemeldet hat, meinte irgendwie, du hast in der letzten Folge was zu Marketing-Automatisierung oder irgendwie Design-Automatisierung gebracht. Also auch wieder so No-Code-Tool, Generative AI, so unsere Lieblingsthemen in letzter Zeit. Mega cool. Mhm. Und der dritte, mit dem war ich Mittagessen, ich glaube, das war einer, der mal bei dir in Heroes Grow war. Mit dem war ich Mittagessen und dann hat er zwei Dinge gesagt. Also, okay, weißt du, du hast über diese Automatisierungs-Agency gesprochen. Ich glaube, wenn ich nochmal was gründen würde, das würde mich total interessieren. Oder er sieht da das Potenzial drin, so eine No-Code-Agency aufzubauen. Und dann hat er dann gesagt, ja, und weißt du, und zum Schluss vom Podcast sagst du einfach nach, ja, Longevity. Und ich habe ja letztes Mal über so länger leben und gesünder leben gesprochen. Und das ist anscheinend so total sein Steckenpferd seit 5 Jahren. Er hat gerade heute eine WhatsApp-Gruppe gegründet, da bin ich jetzt auch drin, wo wir uns halt so über Taktiken austauschen, wie wir gesünder und länger leben können. Aber das heißt, das war wirklich so ein cooler Push da, so ein bisschen Feedback aus dem Markt zu kriegen.
Ja, cool. Hey, lad mich auch mal in die Gruppe ein. Vielleicht. Ja. Also ich weiß, wer mit dir gesprochen hat und ich weiß auch, dass er mir schon mal Bilder geschickt hat, wie er seine Eistonne, wie er jeden Morgen in die Eistonne, das ist ein alter Gefrierschrank, wo er dann eine Eistonne rauskommt.
Hat er mir auch erzählt. Cool. Also ich glaube, sein Nachbar hat da so einen Eisschrank auf dem Balkon und da steigen sie jeden Morgen ins 4 Grad kalte Wasser. Er meinte dann so, kalt duschen ist für Anfänger.
Stark, ja. Also für mich ist das schon, ich komme schon nicht in die kalte Dusche, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht muss ich echt mal in die WhatsApp-Gruppe. Schön, aber das ist doch schön, dass Leute unseren Podcast hören und darauf reagieren.
Ja, genau. Also das war nur mal so ein bisschen zur Einleitung. Ein Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte heute, und da geht es noch nicht um eine Geschäftsidee, aber hast du schon mal das Sprichwort gehört? Ich glaube, auf Englisch heißt es irgendwie, you are who you surround yourself with. So, du bist so ein bisschen der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen du dich umgibst. Hast du schon mal das gehört?
Ja, das ist ein spannendes Konzept, ja, habe ich schon mal gehört.
Okay. Und ich habe mir letztens mal ein bisschen so Gedanken gemacht. Ich arbeite ja sehr viel zu Hause im Moment und überlege mir gerade im Moment noch irgendwo ein Büro zu mieten, wo ich noch ein paar andere Leute rum habe. Und was ich einfach merke ist, wenn man nur diesen Online-Austausch hat oder weil man im Tagesgeschäft ist oder halt einfach nur zu Hause sitzt, dann fehlt mir öfters diese Inspiration oder dieser Push mit richtig interessanten Leuten. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt wieder angefangen habe, so 1 bis 2 Mal pro Woche irgendwo lunchen zu gehen in Berlin, um diese Proximity zu kriegen. Und ich wollte dich mal fragen, wie machst du das? Wie kreierst du dir sozusagen eine Atmosphäre oder eine Umwelt mit Leuten, die auch so ein bisschen, die so ein bisschen etwas erreichen wollen oder etwas aufbauen wollen, etwas kreieren wollen, damit du auch so ein bisschen inspiriert bist? Und das Problem ist ja, wenn du der Beste in der Klasse bist oder wenn du der Höchste in deiner Organisation bist, dann fehlen dir so ein bisschen die Leute, die dich weiter hochpushen. Wenn aber alle anderen auch so performen wie du oder in anderen Bereichen super gut sind, dann wirst du ja hochgezogen. Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich mir so ein Environment schaffen kann.
Was sind denn deine, also wie würdest du das denn schaffen? Mhm. Also redest du dann, ich sag mal so, du kannst ja, es sind ja auch, dieses Sprichwort sagt ja, es sind die 5 Leute, mit denen du dich umgibst. Ne? Vielleicht könnte man ja auch sagen, es sind die 2 Podcasts, die du hörst, die eine Netflix-Serie, die du siehst und die 2 Freunde, die du, mit denen du alle 2 Wochen essen gehst, ja. Das macht es mir. Also, bitte.
Ja, also ich habe mir mal so ein paar Sachen überlegt, ja, und du kannst dir sagen, ob du das für Quatsch hältst oder nicht, aber ich glaube, dieses eine, das hatte ich vor Corona viel mehr gemacht, dann ist es ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe wirklich eine Liste von interessanten Leuten, die ich irgendwie in Berlin kenne, die ich halt ab und zu anschreibe, lass mal Mittagessen gehen, ja, und ich glaube, so Mittagslunches wirklich einfach, es muss nicht immer irgendwie einen Business-Benefit haben, aber jetzt eben aus dem letzten Lunch ist diese WhatsApp-Gruppe über Longevity entstanden, ja, also einfach spannende Leute, mit spannenden Leuten Mittagessen gehen. Mhm. Dann, ich glaube, das Büro und jetzt meine Taktik ist es jetzt in Mitte, also ich habe gemerkt, ich hätte hier einen Coworking-Space gleich bei uns nebenan, wo wir wohnen, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, das sind so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da die Art von Leuten sind, mit denen ich mich umgeben will. Und ich habe ich jetzt mal bei einem VC, der bei mir investiert hatte damals, angefragt, die haben super viel Platz bei sich, ob ich einfach bei ihnen mit ins Büro sitzen kann und einfach nachmittags da, von da aus arbeiten kann. Ich habe gesehen, ich war letztens da und die haben sehr viel Platz über, bezahle auch was, mal schauen, was sie sagen. Ja, aber ich glaube einfach so, also dann bist du wieder, du surroundest sie dann automatisch mit anderen Gründern oder mit VCs oder halt mit diesem Environment, das so spannend ist. Dann gäbe es halt so was wie irgendwie Social Clubs, ja, also irgendwie was so Lions Club, Rotaries etc., aber das ist für mich so ein bisschen, hat so ein bisschen ein sehr konservatives Geschmäckle irgendwie, also ich weiß nicht, ich, keine Ahnung. Und das Dritte, und das habe ich jetzt eben schon ein paar Mal so auf Social Media gesehen, schau halt, wo sich erfolgreiche Leute treffen, ja, und das kann sein zum Beispiel, tritt einem Tennisclub bei, weil Tennis halt so ein Sport ist, wo der halt eher so ein bisschen in Kreisen gespielt wird, wo die Leute vielleicht ein bisschen was drauf haben. Oder arbeite aus Lobbys von Luxushotels raus. Ja, also ein Tipp, das habe ich irgendwo mal gehört. Geh halt ab und zu mal als statt ins Büro, mal Nachmittag, nimm deinen Laptop mit, geh in ein Luxushotel und arbeite von da aus. Denn Leute, die richtig viel Kohle für so ein Hotel, also fürs Adlon oder weiß nicht was bezahlen können, die haben wahrscheinlich auch irgendwas erreicht. Und vielleicht triffst du ja irgendwie jemanden in so einer Hotellobby. Aber das sei jetzt mal so.
Samuel, pass auf, du hast ja, wir haben ja bei Team Slide bei der Einleitung auch schon unterschiedliche Positionen eingenommen. Ich nehme jetzt ja auch mal die Gegenposition ein, ja?
Ja.
Weil das ist ein größeres Thema. Das Thema, ich habe, also wie soll ich das sagen? Das Thema Netzwerken, finde ich immer, ist irgendwie immer falsch aufgezäunt, finde ich, ja? Denn viele Leute sagen, Netzwerken heißt, geh auf irgendein Meetup. Oder ich nehme jetzt mal deine Worte, setz dich in die Hotellobby oder so. Oder geh auf die Party oder sowas, ja? Für mich ist es kein Netzwerken, weil wenn du einfach Leute triffst, ja, die dann irgendwie zufällig da sind, du hast so wenig gemeinsam, weißt du, who cares? Also die wirklichen Dinge, wenn man wirklich mal eine Verbindung aufbaut zusammen, ja? Also wenn man wirklich ein belastbares Netzwerk, genauso, also LinkedIn, keine Ahnung, habe ich irgendwie 3000 Kontakte, aber who cares, ja? Weil ich kenne die alle gar nicht, weißt du? Also ich kenne nur einen Teil davon, weißt du, was, who cares, dass da irgendwie 3000 Leute irgendwie auf Follow oder Connect geklickt haben. Und ich finde, für mich geht es viel mehr darum, ein belastbares Netzwerk zu haben. Und jetzt kommt mein entscheidender Punkt. Ich glaube, dass es viel logischer ist, wenn man das Ziel erreichen will, was du erreichen willst, dass man Leute kennenlernt, dass man mal ein Gespräch hat, dass man Perspektiven aufgezeigt bekommt, man den Horizont erweitert, ja, weil man gerne mit Leuten spricht, die vielleicht mit ähnlichen Fragen sich beschäftigen, dann glaube ich, ist es viel sinnvoller, mit dem man schon eine belastbare Connection hat, mit dem man mal in der Vergangenheit irgendwie zusammengearbeitet hat, ja, oder mit dem man mal ein Projekt zusammen gemacht hat oder ein gemeinsames Interesse, dass man die mal fragt, Mensch, gibt's noch Leute, die du glaubst, ich mal kennenlernen sollte? Also, was ich sagen will, ist, dieses Second-Degree-Network ist aus meiner Sicht viel stärker, weißt du, basierend auf den belastbaren Beziehungen.
Bitte? Machst du das? Fragst du Leute? Ich finde das ein bisschen eine random Frage, ja. Also, ich habe mir das auch schon mal überlegt bei den Lunches, die ich jeweils mache, ob ich einfach zum Schluss des Lunches noch kurz frage, hey, nach unserem cooles Gespräch heute, lass wieder mal machen. Übrigens, kennst du gerade noch in deinem Umfeld zwei, drei Leute, wo du denkst, hey, irgendwie, das wäre auch noch ein spannender Gesprächspartner für mich? Machst du das?
Ich mache das nicht so gezielt. Was ich mache, ist, ich versuche einen Termin in der Woche, versuche ich mir offen zu halten, dass ich immer mal ein Lunch machen kann, externes Lunch. Weißt du, mit Leuten hier aus Berlin, sei es jetzt für meinen Main-Job, meistens für meinen Main-Job. Das mache ich schon. Und meistens erzähle ich dann halt immer, was sind die Sachen, die ich erreichen will, ja? Oder oh, ich brauche irgendwie da denke ich gerade drüber nach, das ist ein Thema, was mich gerade interessiert. Und meistens der natürliche Impuls von Menschen ist zu sagen, ah, interessant, da habe ich mal mit jemandem gesprochen, der hat schon mal, bleiben wir mal im Kontext von diesem Podcast, der hat schon mal ein Newsletter skaliert, weißt du, oder der hat schon mal irgendwas gemacht. Dann und dann ist das so eine natürliche Verbindung. Also ich finde, mir ist immer wichtig, da dieses Künstliche rauszuziehen, weißt du, so dieses auf Zwang, weil das funktioniert nicht. Es muss irgendeine, und deshalb auch mein Punkt eben mit dem Netzwerk, diese Anzahl an LinkedIn-Followern, das ist völlig in den Wind gesprochen. Who cares, ja? Aber wenn man Leute hat, denen man gerne sich austauscht, wo man, denen man auch helfen kann, man kann ja selber auch helfen, ja, vielleicht mit den Kontakten, die man selber hat, dann ergeben sich daraus belastbare Beziehungen. Und ich finde das viel wichtiger, als, weißt du, dieses Shallow First Degree Network aufzubauen. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich erzähle dir jetzt erstmal eine kleine Geschichte. Letztens war ich mit einer Gründerin essen, die hat ihr Startup letztes Jahr verkauft. Das war kein großer Exit, aber eine schöne Sache für sie. Und sie überlegt sich jetzt, was sie als nächstes macht. Auf einmal sagt sie mir, dass sie in ihrem nächsten Startup zwei Sachen nicht mehr machen will. Das eine ist zu früh Geld von externen Geldgebern annehmen, also Venture Capital Firmen. Und das andere, was sie nicht machen will, ist die Firma zu 100% remote aufbauen. Heißes Thema, manche sehen nur Vorteile in 100% remote. Ich bin da eher auf ihrer Seite und ein bisschen skeptisch. Wenn du auch keinen Bock hast, immer zu Hause zu sitzen, sondern eine neue Form von Büroerfahrung suchst, dann schau dir unseren Werbepartner Beides an. Beides steht für Beyond Desk und ist ein Coworking Space in Berlin, bei dem du ganz private Offices oder auch einzelne Schreibtische mieten kannst. Aber sie machen auch ein paar Dinge anders als andere Coworking Spaces. Zum Beispiel das Creator House mit eigenem Podcast Studio. Samuel und ich, wir waren neulich da und wir haben uns zum ersten Mal wie echte Profis gefühlt. Der Coworking Space von Beides ist in Berlin-Tegel. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist mir aber zu weit weg, da denk nochmal drüber nach. Es ist nur 30 Minuten von Berlin-Mitte mit den Öffis. Die perfekte Zeit, um zum Beispiel diesen Podcast zu hören. Also, win, win, win. Mehr Infos findest du auf beides.io. Das ist beyds.io. Und jetzt kannst du einen Deal machen, wo du einen einzelnen Schreibtisch schon für 99 Euro bekommst. Also, check's aus.
Okay, I see what you're saying. Ich würde aber behaupten, bei deiner Methode gehen so ein bisschen dieses Serendipity, also diese Zufallsbegegnungen gehen so ein bisschen verloren. Und mir ging es ja anfangs nur darum, mir zu überlegen, hey, wie schaffe ich es wieder, mich in einen ab und zu, ja, einmal pro Monat, alle zwei, drei Wochen, mal so in eine Umgebung zu begeben, wo ich so Zufallsbegegnungen machen kann, wo die vielleicht auch nicht in meinem zweiten Netzwerk sind. Und ich glaube, sowas eben zum Beispiel sich beim VC ins Office setzen oder mal irgendwo arbeiten, wo man auch durch Zufall irgendjemanden kennenlernt, wahrscheinlich auch fünfmal nicht und dann plötzlich mal jemanden einfach so aus Zufall. Ich glaube, das kann schon eine spannende Taktik sein.
Ja, klar. Ja, du, wir haben natürlich auch unterschiedliche Situationen. Ne? Du bist selbstständig mit Journeyman, hast da auch vielleicht mehr Möglichkeiten, das zu machen. Ne? Ja, probier's doch mal, mach doch mal dieses VC und dann melde dich in drei Monaten und sag die Anzahl an Leuten, bestimmt lernst du da tolle Leute, Gründer kennen oder sowas, ne? Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, let's see. Aber anyway, das war so ein Thema von mir. Was hast du da noch so mitgebracht heute?
Ja, ich hab viele Themen. Ich muss gerade mal, alle Hörer, wir haben so eine Liste, auf denen wir immer so ein bisschen durchgehen. Und ich muss noch mal eine Sache mit dir besprechen, die mich wirklich schon lange beschäftigt, weil mir diese Firma auch sehr am Herzen liegt. Und das ist das Thema Google. Ja, und ich denke da immer sehr drüber nach, insbesondere wie sich das öffentliche Narrative, ja, also das öffentliche, die öffentlichen Gedanken, die Official Story, die gerade beschrieben wird, auch in den Medien, verändert hat beim Thema Google. Und was meine ich damit? Also Google war bis vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr wahrscheinlich immer noch so der glühende Stern, ja, das war irgendwie the company that can do no wrong. hat eine Gelddruckmaschine im Keller, macht alles richtig mit den Leadership-Prinzipien, ist googly, weißt du, hat irgendwie Don't be evil, war der Spruch. Irgendwie cool, ja, cool und hip und alle tollen Leute wollen dahin. Und dann kommt ja plötzlich ChatGPT, so ein bisschen wie so ein Meteorit, der die Dinosaurier, ja, den Kaffeeklatsch von den Dinosauriern disrupted, ja, und plötzlich ist alles anders, ne? Plus wird Minus, oben wird unten, links wird rechts. Und jetzt hat sich diese Story von Google einfach geändert, ja? Und jetzt sind plötzlich überall Piranhas, überall lauern kleine Jäger, ja, die diesen dicken Elefanten irgendwie abzwicken wollen, ja, so ein kleines Stück aus der Wertschöpfungskette rausgreifen wollen. Und wir haben schon über ChatGPT gesprochen, aber ich möchte noch einen anderen Aspekt, mit dem ich mich beschäftige. Und da muss ich ein bisschen ausholen, denn Googles mega Wertversprechen war ja, dass die was gratis machen, was früher was gekostet hat. Ne, also Gmail, also kostenlos, du zahlst halt mit deinen Daten, ja, die zusammen dürfen deine Daten sammeln, du zahlst aber nichts und das Ganze ist kostenlos für dich. So, das haben die gemacht mit natürlich Web Search, ja, obwohl das nichts gekostet hat, aber die haben es besser gemacht. Gmail, Internetbrowser und alles ist kostenlos, was die machen. Und wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen, passiert das auch für Autos, ja, für Waymo, für Transport, mal sehen. Aber jetzt kommt jetzt, glaube ich, aus dieser Bewegung, alles wird gratis, glaube ich, gerade startet die Gegenbewegung. Ja, nämlich hört auf, mit euren Daten zu zahlen. Wir verlangen, keine Ahnung, $6, $30, was auch immer im Monat, aber dafür verkaufen wir nicht deine Daten. Also es rollt sich gerade zurück, was Google damals vor 20 Jahren eigentlich begonnen hat, in die andere Richtung zu rollen. Und ich nenne dir mal das beste Beispiel. Neeva. Hast du schon mal davon gehört? Neeva.
Nee, was machen die?
Nee. Das ist eine super interessante Firma. Die ist gegründet von dem ehemaligen Product-Chef von Google, Sridhar Ramaswamy. Und den habe ich damals auch erlebt, als ich da gearbeitet habe. Ein faszinierender Typ. Ja, der stand immer, wir hatten immer einmal im Quartal hatten wir ein Meeting mit denen. Damals habe ich für den Google Assistant gearbeitet und wir haben dann unsere Fortschritte präsentiert und dann hat der stand immer auf so einem Balance Board, weißt du, also der war ein ganz irrer Typ, wie so ein Yoga Board, wo man so das Gleichgewicht halten muss, weißt du, und da stand er immer drauf, das ganze Meeting ja, über. Wie so ein, ja. Und das war ein schillernder Typ, Sridhar heißt der, und der ist dann irgendwann rausgegangen und hat seine eigene Suchmaschine gegründet, die heißt Neeva, das ist die Neeva. Und die macht jetzt alles anders als Google, die kostet nämlich $6 im Monat und verspricht, dass sie deine Daten nicht verkauft. Und das finde ich total spannend, weil erstmal, also ja, ist das jetzt, kann das erfolgreich sein? Weißt du, weil wenn er das schafft, $6 für eine Suche zu nehmen und dafür die Werbung nicht kassiert, erstmal greift er natürlich einen Megamarkt an. Und was jetzt Sridhar macht, der CEO von Neeva, der postet jetzt, folgt ihm mal auf LinkedIn, das ist total spannend, der postet jetzt jede Woche oder fast jeden Tag auf LinkedIn, was Google alles so blöd macht, ja? Also was sie mit deinen Daten machen. Und das ist schon ganz schön krass als ehemaliger Googler, was er da raushaut. Aber der haut jetzt auf, ja, aus allen Büschen schießt er jetzt sozusagen auf seinen ehemaligen Arbeitgeber und sagt, ja, wir müssen es anders machen und Google ist böse und so. Ja, und ich wollte dich mal fragen, findest du das, diese generelle Trend, zurück, weg vom Werbefinanzierten, hin zum Bezahlten, ist das ein Sustainable Trend? Glaubst du, da müssen wir auch mal brainstormen, welche Chancen es da gibt für Unternehmer oder ist das eine totale Nische?
Also ich habe mir übrigens Neeva jetzt, bevor ich darauf zurückkomme, mal kurz angeschaut. Das Coole ist ja, wenn du das den Jahresplan nimmst, dann kostet das 4 € und da ist noch ein VPN mit dabei und ein Passwortmanager. Und ich merke gerade, ich zahle eh schon für ein VPN, ich zahle eh schon für einen Passwortmanager. Das kostet zusammen mehr als 4 € im Monat.
Und du hast eine Suche, die angeblich...
Genau, du hast eine Suche, du hast ein VPN und du hast einen Passwortmanager. Aber einfach mal so, weil das sind jetzt eh so, also ich würde das wahrscheinlich, ich muss es mal anschauen, aber vielleicht, wenn der Passwortmanager so gut ist wie mein anderer, dann würde sich das vielleicht sogar lohnen, denn es ist in der Kombi günstiger. Wird sich das durchsetzen? Ich kann nur von meiner, also ich setze mich damit viel weniger auseinander als du. Ich glaube, bei dir ist es aber auch so ein bisschen historisch bedingt, weil du halt für Google gearbeitet hast. Darum kann ich nur so ein bisschen aus meinem Verhalten sprechen. Und ich merke selber, dass ich für immer mehr Sachen bezahle. Also es kann einerseits damit zusammenhängen, dass ich halt, dass man vor 5 bis 10 Jahren halt noch irgendwie viel weniger Geld zur Verfügung hatte und dann irgendwie sich immer nach dem günstigsten umgeschaut hat. Mittlerweile aber sei es irgendwie Subscriptions, dass es werbefrei ist. Also oder zum Beispiel von Apple. Ja, ich hab jetzt irgendwie diese Apple One Subscription. Das ist halt alles mit drin. Ja, du hast halt den Cloud-Speicher, du hast alles. Und gleichzeitig habe ich auch noch Google Cloud und noch sonst was. Mhm. Du hast die ganzen Streaming-Dienste. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass ich hatte meine Cousine aus den USA, die war zu Besuch, und die meinte, dass gewisse Streaming-Dienste in den USA im Basic-Tier, wo du schon dafür bezahlst, nicht mehr werbefrei sind. Und ich glaube, ich würde, wenn es jetzt gar nicht 5-6 Euro mehr wären pro Monat, 5-6 Euro mehr pro Monat bezahlen, damit meine Serien werbefrei bleiben. Ich habe so keinen Bock auf diese alte Fernseh-Experience, wo du dann für eine 20-Minuten-Serie 40 Minuten Fernseh schauen musst, weil irgendwie zwischendurch immer Werbung geschaltet wird. Also das ist zum Beispiel ein Use Case, wo ich zu 100% sehe. Also wenn jetzt Netflix sagen würde, hey, wir haben neu ein Basic-Tier, ja, Basic-Tarif, der kostet halt nur noch 9 statt 15 Euro im Monat, aber dafür schalten wir Werbung. Ich würde trotzdem beim 15 Euro bleiben oder sogar mehr dafür bezahlen, dass ich keine Werbung geschalten kriege.
Darf ich dir eine Sache fragen? Zahlst du denn YouTube Premium? Weil in meinem, ich zahle nie YouTube Premium, obwohl ich auch YouTube gucke. Aber ich habe irgendwie keine Ahnung. Für YouTube will ich kein Geld bezahlen. Ich weiß nicht warum, aber ich würde nie YouTube Premium bezahlen.
Es ist einfach krass. Ich verstehe nicht, wie Leute so viel YouTube schauen können. Ich schaue fast nie YouTube. Ich nutze YouTube extrem wenig. Ich weiß nicht, was sind deine Use Cases bei YouTube? Hast du mal so Tutorials oder solche Sachen?
Ja, du, oder keine Ahnung, mal Football-Highlights oder Fußball-Highlights gucken oder so.
Ich schaue auch keinen Sport, das interessiert mich nicht. Ich mache Sport.
Alright. Bold moves, ja. Okay, aber
für YouTube, für YouTube würde ich auch nicht bezahlen. Aber du würdest du für ein werbefreies, hast du eine Subscription, eine Fernseh-Subscription?
Nee. Ja, Netflix habe ich, ne? Netflix und Amazon Prime. Aber da hört es bei mir auch auf.
Ja, aber würdest du für ein werbefreies Netflix bezahlen?
Ja.
Also wenn es ein paar Euro mehr wäre.
Ja, ich würde da keine Werbung akzeptieren. Vor allem auch, weil wir Kinder haben und die irgendwelche Paw Patrol oder irgendwelche Feuerwehrmann sehen. Shoutout an die Väter und Mütter im Publikum, die da im Hörerschaft, die das gerade.
Also ich hoffe mal, deine Kids sind schon über 2 Jahre alt. Ja, denn erst ab 2 Jahren sagt die WHO, ist Screen Time allowed bei Kids.
Okay, echt? Oh, wow, okay, na gut. Ja, da hat die WHO aber keine Kinder auf einem schreienden Interkontinentalflug mit 1,5 Jahren erlebt. Ja. Na gut. Aber ich sag dir noch ein anderes Beispiel für eine Firma. Also wir hatten jetzt Niva, die macht also Suchmaschine sozusagen kostenpflichtig. Kennst du Superhuman?
Ja, warte.
Hast du schon mal gehört?
Sorry. Bevor wir Superhuman besprechen, darf ich noch was Letztes sagen zum Thema vor. Ich glaube, es kommt mega darauf an, ob es stört oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Google oder wie fest das ist in your face ist. Und bei YouTube oder vor allem beim Fernsehen ist es extrem in your face. Das stört meine Experience. Bei Google, da werden zwar meine Daten abgegraben, das ist aber ja eher so ein Sekundäreffekt. Das ist nicht etwas, was ich direkt mitkriege. Und die Werbung an sich oben und unten stört mich nicht besonders, weil die ist meistens sogar relevant für mich. Ja, weil es halt meine Suchanfrage war. Und ich glaube, darum würde ich wäre viel eher bereit, glaube ich, für sowas wie werbefreies Fernsehen zu bezahlen, als eine werbefreie Suchmaschine. Aber einfach mal nochmal.
Verstehe, weil der Schmerz, Ja, ein guter Punkt. Also Niva macht das für Search. Ja, kein Problem. Also Niva macht das für Search. Kostet $6 im oder $4 im Monat im Jahr, wie du gesagt hast.
Ja, 4 Euro.
Und es gibt Superhuman für E-Mail.
E-Mail, oder?
Und genau, Superhuman Superhuman ist sozusagen der Gmail, also greift Gmail an, ja, während Niva die Suche angreift, greift Superhuman E-Mail an. Und was macht Superhuman? Es ist ja eigentlich verrückt. Das sagt dir, wir sind die bessere Erfahrung für Power-E-Mail-User. Da kannst du nämlich Shortcuts benutzen. Wir sind total optimiert auf dich. Wir sparen Leuten, die den ganzen Tag im Mail-Programm verwenden. Wir sparen dir Zeit. Und die sind mega teuer. Es kostet $30 pro Monat. Überleg mal, $30, das ist ja eigentlich gratis. Ja, Gmail ist ja auch nicht schlecht. Aber $30 im Monat. Und ich finde total krass, dass angeblich, ich weiß nicht, wie gut es ist, die haben eine Warteliste. Ich habe mich da mal angemeldet auf die Warteliste. Da kommt man relativ schnell rein. Ich glaube nicht, dass die Warteliste so effektiv ist. Ja, ein bisschen so FOMO, weißt du, so Fear of Missing Out wollen die da machen. Aber ja, was hältst du davon? Glaubst du jetzt, guck mal, da haben wir Neeva für Search, Superhuman für E-Mail, Calendly greift den Google Calendar an. Also es gibt so viele kleine Dinge, für die man bezahlen kann, die das Google-Geschäftsmodell von Werbefinanzierten ein Stück weit angreifen.
Superhuman war ich tatsächlich mal auf der Warteliste und dann hatten die so ein Onboarding, so ein Demo-Call mit mir gemacht. Also die haben so einen richtigen Sales-Funnel und ich glaube wirklich, diese Warteliste ist nur für Show. Das war damals auch noch, Superhuman hatte mal so das Branding, wir sind für die Startup-CEOs und irgendwie so High-Growth-Company, irgend sowas. Da musste man so Kriterien erfüllen, um überhaupt hinzukommen. Ich habe es dann nicht gemacht, denn ich habe mir dann so ein paar Reviews auch auf Reddit und so durchgelesen und es war halt immer so, ja, also du, es gibt ja auch auf Gmail mega viele Shortcuts, die du nutzen kannst. Und es hat sich dann mir nicht wirklich ergeben, ob das jetzt wirklich viel besser ist. Vielleicht probiere ich es mal einen Monat aus. Aber ich versuche eigentlich persönlich meine E-Mail-Zeit so fest wie möglich zu reduzieren. Ich habe so angefangen, so ein Google Sheet zu führen, wo ich immer so in 25-Minuten-Intervallen aufschreibe, was ich gerade mache. Und ich bin mittlerweile auch weniger als irgendwie eine Stunde E-Mail pro Tag oder so.
Also krass, echt?
Wahrscheinlich bei mir das Potenzial hält sich so ein bisschen in Grenzen.
Ja, also ich würde sagen, also ich bin Großteil meiner Zeit in Meetings oder in E-Mail-Programmen. Das ist mein Case.
Ja, quasi, ich meine, probier es doch mal aus. Ich meine, bezahlt dein Arbeitgeber bestimmt. Aber was ich noch sagen wollte, ist, Google hat ja auch viele Paid-Dinge. Also wir nutzen Google Workspace bei uns und das kostet ja auch dann so 10, 15 Euro pro Monat. Mhm. Und jetzt gibt es zum Beispiel, du hast Calendly erwähnt, neu auch dieses Feature mit Google Calendar, dass du hier so Appointment Schedules setzen kannst. Also ich glaube, Google kommt da auch schon immer, die sind immer so ein bisschen Schritt hinten drin. Aber ich glaube, je klarer das der Value Add ist oder der Pain Relief, wieder Beispiel Fernsehwerbung, desto eher würde ich das machen. Ich finde aber bei sowas wie Superhuman ist es sehr schwierig, den Value Add sofort zu sehen, ja. Und ich glaube, die machen es jetzt einfach so ein bisschen über Exclusivity. Ich glaube, der hohe Preis ist auch Strategie, denn je höher der Preis, desto eher denkt man, dass etwas tatsächlich funktioniert, ja. Das ist so ein bisschen unsere irrationale Annahme. Aber ich bin noch so ein bisschen zweigeteilt. Ja, ich glaube, es wird immer noch, der größte Teil der Menschen wird es immer noch gratis haben wollen, wenn es kein Schmerz ist oder kein direkter Schmerz. Und ich denke, da eben Daten sammeln ist halt immer noch, du und ich, wir sind da vielleicht so ein bisschen sensitiver drauf, aber für den größten Teil der Leute ist es halt immer noch so.
Ja, selbst mir ist es wurscht, ehrlich gesagt. Mir ist es auch wurscht. Ja, aber klar, eigentlich wäre es eine schlaue Idee für Unternehmer, mal das ganze App-Portfolio von Google durchzugehen und sich zu fragen, kann ich da eine Lösung aufbauen, die für Power-User, ja, also für die Top 1 bis 3% eine noch bessere Experience bietet und dann haue ich da irgendwie einen 10 $ Subscription-Preis drauf, wie Superhuman, Calendly oder Neeva halt. Das müssen wir mal machen. Vielleicht können wir da auch ein, zwei Geschäftsideen von generieren. Mal schauen. Ich habe Google Fotos, könnte vielleicht ein Kandidat sein, ja, dass man da irgendwie für Power-User noch irgendwie eine bessere Experience baut, hat auch wahnsinnig viele User. Google Maps bietet sie nicht so an, finde ich, weil das halt das, doch, da brauchst du wahnsinnig viel Location-Data, ja. Mal schauen.
Ja, und ganz ehrlich, also der Google Workspace hat schon auch einen Vorteil, also seit es jetzt diesen Google Appointment Scheduler gibt auf Kalender, nutze ich kein Calendly mehr, ja. Ich war vorher ein Paying Calendly-User und jetzt nicht mehr.
Schau mal,
es gibt ja noch bei Calendly das. Bitte?
Ich zahle auch für Calendly. Aha. Vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren.
Ja, weil also wenn du keine irgendwie One-to-Many-Events oder Simultaneous-Events oder sowas brauchst, dann schau dir mal diesen Google Appointment Scheduler an, der nativ im Google Kalender drin ist. Das ist neu, auch super. Das schickst du den Leuten einen Link, dann können sie sich direkt in deinen Google Kalender reinbuchen mit Google Meet Link.
Cool, super.
Ja, cool.
Samuel, wir sind schon ziemlich weit in der Folge. Wir quatschen immer viel zu viel. Eigentlich wollen wir über Geschäftsideen reden. Ich hab so viele Ideen. Ich habe so eine lange Liste. Ich bin mir sicher, du auch. Soll ich mal eine raushauen oder willst du?
Ja, mach mal. Ich glaube, ich bin gespannt.
Ja. Okay, pass auf. Also, meine Geschäftsidee für diese Folge ist eBay für Podcasts. Ja, was meine ich damit? Ich habe neulich mit einer super erfolgreichen Podcasterin gesprochen. Die hat mir gesagt, dass sie 50.000 Downloads pro Folge hat. So, und wenn du jetzt so denkst, so YouTube-Videos, die haben ja Millionen Views, ja, das ist ziemlich wenig. 50.000 Podcast-Downloads ist wahnsinnig viel. Ja, das ist so Top 0,5% der Podcast. Also richtig, richtig gut. Und die hat da ein richtiges Business drauf aufgebaut, ne? Die hatte Sponsoren, die hat dann so Events gemacht. Also es war ein richtiges Influencer-Business halt mit auf dem Thema Podcasts. So, jetzt habe ich aber mit ihr gesprochen und sie hat aber ein Problem, denn ihre letzte Folge hat sie Ende 2021 veröffentlicht. Seitdem hat sie einfach keine Zeit mehr gehabt dafür, ja, für das ganze Ding. Und ich frage mich, was macht sie jetzt mit diesem Podcast? Weil sie hat super viele Leute haben Folgen dem, haben den abonniert, haben halt keine Folge mehr gehört, weil keine neue kam. Aber das ist ja ein Mega-Asset, ja? Genauso wie wenn du E-Commerce-Stores hast, die du ja, wenn du sagst, ah, ich habe keine Zeit mehr, aber hier habe ich Wert geschaffen, und sie hat zweifelsohne Wert geschaffen, dann versuchst du, dass jemand dich akquiriert und kauft, ja? So, und das Problem ist, es gibt keine Plattform, wo du Podcasts verkaufen kannst. Und meine Idee ist, ein webbasierter Marktplatz, wo Podcaster ihren Kanal an neue Podcaster verkaufen können, die vom Start weg ein Publikum haben möchten. Also stell mal vor, diese besagte Podcasterin macht einen Podcast im Bereich, ich sage jetzt mal Business. Warum gibt's keinen Marktplatz, wo andere Podcaster kommen können und sagen können, hey, lieber Alex, du bist auf der Suche nach einem Podcast, der irgendwie Unternehmertum und Geschäftsideen. Ich habe hier einen Podcast, der auch in der Business-Kategorie mega viele Downloads hat. Ich gebe dir gerne meinen RSS-Feed, denn nichts anderes ist ein Podcast, ein ganz dummer RSS-Feed. Und wir ändern das Logo aus und ändern den Namen. Ich bin mir ziemlich sicher, das passt. Kannst meinen Podcast kaufen. Oder entweder so, oder aber du übernimmst einfach meinen Podcast. Dann sagt man, das war jetzt die Marie, die den Podcast gemacht hat. Jetzt kommt der Alex oder der Samuel oder wer auch immer. Und wir machen ein ähnliches Thema und fahren einfach dieses Business weiter. Und das hat mich als riesiges Problem irgendwie getroffen. Ja, und ich denke darüber nach. Und ich denke mir, wie einfach wäre es, so einen Marktplatz, so ein eBay für Podcasts aufzubauen, um das einfach mal auszuprobieren. Und das ist meine Idee heute, eBay für Podcasts.
Mhm. Und dann wäre das auch so ein Bieterverfahren dann irgendwie. Also es wäre, also eigentlich, schlussendlich kannst du das dann unendlich erweitern. Also du kannst dann sagen, hey, es ist eigentlich ein eBay für Content-Kanäle.
Mhm. Ja. Gute Idee,
Ich habe einen Instagram-Kanal mit 15.000 Followern und ich habe keinen Bock mehr und keine Zeit mehr, jedes Mal Strandbilder zu posten, wird verkauft, ja, so. Und das kannst du dann leveragen, also das könnten wir ja theoretisch auch machen, du kannst das gleiche machen mit Newsletter-Kanälen, du kannst mit jeder Content-Kategorie machen und eigentlich könnten wir uns bei Digital Optimisten auch mal überlegen, was für andere Content-Kanäle gibt's, die ähnliche Nischen bedienen wie wir. Also gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, gibt es einen Instagram-Kanal, der zwar 10.000 Follower hat, aber seit einem Jahr nichts mehr postet, der im Bereich Business, ja, Instagram gepostet hat und den mal anschreiben, ob er den Kanal verkaufen will. Und dann hättest du direkt und dann rebrandest du den auf Digitale Optimisten und dann hast du noch einen Instagram-Kanal.
Das ist eine schlaue Idee, ja. Weil es ist echt ein Problem, ne? Also wenn man das Ganze mal aus der Influencer-Sicht, nennen wir das Ganze mal Influencer, ja, sei es jetzt die Podcasterin oder der TikToker oder so. Es gibt schon dieses Social Media Fatigue, ja, dass Leute irgendwann keinen Bock mehr haben zu posten, dass denen zu oberflächlich wird oder zu anstrengend oder irgendwie, keine Ahnung, man heiratet, man kriegt Kinder oder weißt du, das ist alles. Es gibt schon viele Gründe, warum Leute das nicht mehr weitermachen, obwohl sie vielleicht fehlt ihnen auch ein bisschen die Fähigkeit, es zu kommerzialisieren. Weißt du, vielleicht sind sie gut darin, Aufmerksamkeit zu machen, Content zu kreieren, aber nicht so sehr es zu kommerzialisieren und dann lohnt sich's nicht. Ich bleib mal ganz kurz in der Podcast-Kategorie, wobei deine Idee, es größer zu machen, ist ziemlich smart. Ich habe mal ein paar Fakten über Podcasts gefunden. Nur 90% aller gestarteten Podcasts schaffen es über die dritte Folge hinaus. Und von den verbliebenen 10% hören wiederum 90% vor der 20. Folge auf. Also das ist total, die wenigsten Leute können es aufrechterhalten und ich glaube, sie schaffen es nicht, weil es natürlich ein Grind ist, sich ein Publikum aufzubauen. Ja, das dauert halt ewig, ja, bis dann mal Leute das mögen und weiterempfehlen und so. Und da sterben die meisten. Und wenn man den Leuten, es sind wahnsinnig viele, du siehst ja, 2 Millionen Podcasts wurden schon gestartet. Es sind nur noch 150.000 übrig. Ja, und warum ist das? Weil halt die Leute nicht diese am Anfang diese Klippe überwinden können. Und da ist der Punkt, wo man anfangen könnte und sagen können, jetzt kauf dir doch einfach einen Kanal, ja? Und ja.
Ja, also ich bin absolut bei dir und ich glaube auch, das geht in ein anderes Thema rein, das ich heute noch bringen wollte, nämlich das Aufkaufen von Boomer Businesses. Aber ich glaube, sowas könnte absolut Geld einbringen. Ich glaube, man muss, ich weiß nicht, wie ich das starten würde, vielleicht schreibt man tatsächlich, man muss irgendwie, das ist wieder ein Plattformproblem, ja, man muss irgendwie beide Seiten zusammenbringen, ja, also irgendwie musst du erstmal ein Angebot haben und dann musst du, also eigentlich brauchst du erfolgreiche, aktive Podcasts, die wachsen wollen und du brauchst ehemals erfolgreiche Podcasts, die inaktiv sind, ja, so. Mhm. Und dann musst du irgendwie nach Nischen filtern können, wahrscheinlich geht das schon, also wahrscheinlich kannst du sogar irgendwie scrapen, also wahrscheinlich kannst du es so machen, dass du die Daten einfach von Chartable oder sonst woher scrapst und dann das einfach Mail-Merges an die erfolgreichsten Podcasts machst und sagst, hey, hier ist ein Riesenangebot an inaktiven Podcasts, die wir verkaufen, ohne dass die überhaupt gesagt haben, sie verkaufen. Und wenn die kaufen wollen, forwardest du halt die Angebote einfach an die Podcasts und so, hey, du hast im Jahr nichts mehr gemacht, hier ist jemand, der dir 1.000 Euro bezahlen würde für deinen RSS-Feed, bist du dabei.
Und nimmst einen Cut. Ja, es gibt sogar eine Seite, und da werde ich jetzt mal einen kleinen Teaser machen. Auf digitaloptimisten.de schreiben wir die Idee runter und da gibt es auch ein paar Links von so Camp, wo du ziemlich gute Leadlisten generieren kannst von inaktiven Podcasts. Ja, ich hab ein, zwei Websites mal gefunden auf digitaloptimisten.de. Das ist genau, also ich glaube, du musst erst die Verkäuferseite, erstmal ganz vorne ab, Schritt null, das Ganze muss international sein. Es muss auf Englisch sein, weil sonst auf Deutsch, da ist ja völlig wurscht, ja. Das heißt, du musst es groß genug machen. Ist ja viel zu klein. Ja?
Warum machen wir denn diesen Podcast hier auf Deutsch? Ja,
weil ich finde es so peinlich, wenn dann Deutsche so Englisch sprechen und dann, weißt du, und dann ist es immer so, so ein bisschen übers Knie gebrochen und irgendwie, leider, na gut, wir sind in Deutschland, deshalb machen wir es auf Deutsch. Aber ich glaube, auf Verkäuferseite, da kannst du dir ja super einfach eine Leadliste aufbauen mit Leuten, die halt inaktive Podcasts haben, die vielleicht seit einem halben Jahr nichts gepostet haben. Dann, genau wie du sagst, oder du machst es, du hast natürlich noch eine bessere Idee. Du sagst einfach, du fängst an mit der Käuferseite, ne, und sagst, hey, willst du was kaufen? Da könntest du einerseits Leute, die auf Google Keywords bieten, wie Podcast starten, Erfolgskriterien für einen Podcast, neuer Podcast oder so.
Keine Ahnung, du kannst ja einfach davon ausgehen, ganz ehrlich, wenn ich einen Podcast habe, den ich vor einem Jahr aufgehört habe und ich habe halt irgendwie, war mittelmäßig erfolgreich und man kennt mich noch irgendwie und es kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, hey, ich habe hier jemanden, der dir 2.000 Euro für deinen Podcast zahlen würde. Also ich würde es mir auf jeden Fall mal überlegen, ja?
Mhm. Naja, das verstehe ich, ja.
Egal, ob das ob da halt mein Podcast irgendjemand mal online gestellt hat. Ja, also das, ich glaube, man muss halt nicht mehr fragen, sondern auch mal machen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube vor allem, man könnte es wahnsinnig einfach umsetzen, so einen Marktplatz aufbauen. Also die Tools sind alle da. Du brauchst ich glaube, null Engineers. Du könntest ein MVP ganz, ganz einfach mit No-Code-Tools aufbauen, ein bisschen Werbung schalten und einfach gucken, was passiert. Ich glaube, das ist ein Wochenendprojekt, ehrlich gesagt. Du kannst in einem Wochenende aufbauen.
Ja, wenn wir beide mal ein bisschen mehr Kappe haben, können wir ja sagen, ein Wochenende mal das umsetzen.
Wir probieren das mal. Ja, mal schon gucken. Ja, ich würde es gerne machen. Ja. Aber das ist meine Idee. Finde ich mal gespannt. Vielleicht gibt es auch Feedback, ja? Vielleicht haben wir was nicht bedacht. Aber das Ganze, was ich sehr smart finde, ist das Ganze auf Influencer generell auszuweiten. Ne? Also auch in Instagram-Kanäle, TikToker, weil die sind ein bisschen, die sind so ein bisschen größer, glaube ich, die Märkte. Ne? Nicht ganz so nischig wie Podcasts.
Ja, und damit einhergehen, ich habe gerade eine halbe Stunde vor dieser Folge war ich ein bisschen am LinkedIn scrollen und da habe ich so ein Thread gesehen vom Typen, der hat ein Newsletter mit 500.000 Abonnenten aufgebaut, ja, und da hat er so sein Playbook geteilt, ja, und der hat vier oder fünf verschiedene Growth Channels. So der erste Growth Channel war irgendwie, sie sind auf Instagram gegangen, es ging ums breite Thema Travel, ja, und Travel ist halt sehr dankbar. dann irgendwie haben sie es geschafft, 5 Millionen E-Mail-Adressen von Instagram zu scrapen, nämlich indem sie geschaut haben, welche Leute haben welche Hashtags, die mit Travel zu tun haben, haben die dann gescrapt und ihnen dann sozusagen so eine Cold-E-Mail-Kampagne geschickt. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, wie legit das ist und wie man das schaffen
hört sich,
würde.
Das hört da, sich sehr da, ähnlich, da, ja.
Genau.
Da reden wir jetzt mal nicht drüber, wie legal das genau ist.
Aber, und er hat auch was gemacht, was eigentlich mit dem zu tun hat. Er hat gesagt, sie haben sich dann, keine Ahnung, 10.20 Uhr Travel-Instagram-Kanäle gekauft. Also die haben genau das gesagt, was du jetzt mit Podcasts machen würdest, um dann einen Podcast wachsen zu lassen. Sie haben gesagt, okay, sie haben sich handpicked so mittelgroße Instagram-Kanäle im Bereich Travel, die vielleicht nicht mehr so aktiv waren, die jeweils so 5.000 bis 10.000 Follower hatten und hatten halt puff 100.000 Follower, indem sie die halt gekauft haben und jeden Kanal auf eine andere Nische dann ausgerichtet haben. Ja, die hatten dann einen Kanal für Camper Lifestyle, einen Kanal für Glamping, einen Kanal für Luxushotels, whatever, ja. Und das ist eigentlich schon ganz smart, die hatten dann eigentlich so Unterkategorien und ich glaube, das ist ja schlussendlich die gleiche Growth-Taktik, wie du jetzt vorschlägst, einfach für Podcasts.
Ja, das ist echt smart. Das heißt, die haben sich die einfach aufgekauft und dann gesagt, und dann war Takeover und die gesagt, jetzt melde dich in den Newsletter an ihre Follower und dann haben die sich alle angemeldet. Genau, genau. Für
Die haben die Instagram-Kanäle dann schon noch kuratiert. Ja, also die Instagram-Kanäle haben sie dann sozusagen so ein bisschen auf verschiedene Nischen ausgerichtet und natürlich dann über die Instagram-Kanäle Traffic auf ihren Newsletter gebracht oder auf die Landingpage für den Newsletter und da dann den Newsletter.
Verstehe, das heißt, du könntest ja auch theoretisch um so ein Modell, jetzt dieses eBay für Podcast, nennen wir es mal eBay für Social-Media-Kanäle vielleicht, ja, und wozu Podcasting auch gehört, könntest du ja vielleicht sogar eine Agentur umwandeln, die sagt, hey, du willst auf Instagram wachsen, ja, dann red mal mit uns, ja, wir kaufen Instagram-Kanäle auf und machen da so ein Go-to-Market, ja, eigentlich für neue Startups oder was auch immer. Coole Idee. Das macht's größer, die Idee.
Ja, absolut. Und da können wir vielleicht noch kurz den Bogen schlagen. Bist du fertig mit deiner Idee?
Ja, gerne. Mach weiter.
Genau. Und aber ich glaube, es hängt immer alles ein bisschen zusammen. Und zwar sehe ich immer wieder irgendwelche Influencer, die dann sagen, hey, ich habe ein Online-Business, One-Man-Show aufgebaut und ich verdiene irgendwie $100,000 im Monat oder $200,000 im Monat. Und dann war ich halt mal so, ich will das auch. Und wie machen die das denn? Was gibt es da für Arten? Habe ich mal gegoogelt, was da so rauskam. Und ich wollte jetzt auch mal so runtergehen, die Liste, und mal schauen, was du davon hältst. Und dann auch sagen, warum ich das wahrscheinlich doch trotzdem nicht machen werde.
Das ist so ein bisschen Get-Rich-Quick-Schemes im Internet, ne?
Genau.
Übrigens hat Jan Böhmermann eine Folge zugemacht. Das habe ich gestern auf YouTube gesehen. Für diese Get-Rich, ja, diese Business-Coaches, die dann sagen, verdienen 10.000 Euro in 24 Stunden. Ja. Die sind ja super unseriös.
Genau, Coachings und Online-Trainings sind übrigens Nummer 2 von Online-Businesses, die man starten kann, um viel Geld zu verdienen.
Alright, dann lass mal die Liste durchgehen. Ich will nicht vorgreifen.
Genau. Nee, alles gut. So ein Ding war halt Dropshipping, aber das ist halt so oversaturated. Da hast du 2017 mit Geld gemacht. Das ist halt so eben, du machst irgendein Bullshit-Produkt von Alibaba Express, stellst es auf Amazon, machst dein eigenes Branding drauf und schickst es dann direkt dem Konsumenten. Wenn du weniger Werbeausgaben hast als Einnahmen, bist du positiv, weil du ja selber keine Delivery etc. Also du musst das, wie heißt das Wort, die Supply Chain etc. nicht selber aufbauen.
Mhm. Dann, du sagst, das ist tot? Dropshipping ist tot?
Nicht tot, aber ich glaube, man kann immer noch viel Geld damit verdienen, aber ich glaube, es sind extrem viele Leute auf diesem Markt und zweitens wäre es etwas, was ich überhaupt keinen Bock drauf hätte. Ich meine, schlussendlich suchst du dir irgendwie trashige Produkte, die du dann mit Markup verkaufst und alle 2 Monate musst du wieder ein neues Produkt verkaufen und das ist mir irgendwie grundunsympathisch.
Ja,
meistens darf ich Sachen, die Leute nicht brauchen.
Total, das ist das eine und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich weiß noch, ich habe irgendwie mal 2010, jeder hat irgendeine Geschichte gehabt. Ah, ich habe einen getroffen, der verkauft Straußenfedern auf Amazon und der ist jetzt mehrfacher Millionär. Oder du verkaufst irgendein, keine Ahnung, Brillenputztücher, irgendein Schrott. Ja? Und dann hat man so gedacht, oh wow, das will ich auch. Irgendwie so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, weil das sind auch manchmal wenn ich so auf YouTube diese Videos sehe, wo dann irgend so ein Heini sagt, ich verdiene am besten aus Dubai oder so mit so einem geliehenen, ja, geleasten, hey, wow, Mercedes. Ja,
auch mit Dubai.
Zum geleasten Mercedes. Noch, ja? Genau, und sagt dann irgendwie, oh, ich habe irgendwie Dropshipping und so und ich bring's dir bei.
Daytrading.
Ist, ich glaube, das ist alles Bullshit. Ja, ich, boah, das sind ja so viele schwierige Typen mit diesem Dropshipping-Ding. Ja, ja. Ich würde das wirklich, ich glaube, vor 15 Jahren habe ich mal gedacht, boah, krass, muss ich das mal machen? Aber einerseits, ich finde es genau, wie du sagst, mega unsympathisch, hätte da gar keinen Bock auf die Szene. Und vielleicht tue ich jetzt dem einen oder anderen ehrlichen Dropshipper Unrecht. Ja, das mag sein. Aber ich finde es genauso wie du. Ich würde es auch nie machen. Es ist mir auch irgendwie, ja, ich finde es irgendwie auch doof, ehrlich gesagt.
Genau. Gut, dann sowas wie irgendwie, also Agencies allgemein, also die haben jetzt hier über Social Media Marketing Agencies gesprochen, vor allem halt so TikTok Content Creation. Und ich glaube tatsächlich, wenn man gut ist, wenn man selber einen guten TikTok-Kanal hat und sich dann darauf spezialisiert hat, richtig geilen Content für Brands zu erstellen, kann man richtig viel Geld machen, ja. Aber das kann ich einfach nicht, ja. Ich bin da zu wenig kreativ für, ich habe da auch zu wenig, ich bin da glaube ich auch, ich habe nie viel Follower gehabt auf Social Media. Dann etwas auch noch Affiliate Marketing. Also Affiliate Marketing ist, wenn du sozusagen irgendwie einen guten Blog hast und dann irgendwie das Ganze verlinkst. Also sind dann alles halt Modelle, dass wenn sie fliegen, kannst du sehr viel Geld damit verdienen mit extrem tiefen Grenzkosten, weil es halt unendlich skalierbar ist. Aber auch bei Affiliate Marketing ist wieder so, ich weiß nicht, ob ich den Grind dazu hätte, hier das über ein Thema 3 Jahre lang zu bloggen, bis dann endlich mal ein bisschen Traffic draufkommt.
Dann über irgendwelche Survival-Pakete, weißt du, irgendwann bloggst du dann irgendwie über, was passiert im Stromausfall, im nuklearen Winter und dann hoffst du, dass irgendwann Leute auf deinen Blog gehen und dann irgendwie den Link auf das Jagdmesser klicken und dann du irgendwie 50 Cent kriegst. Ja, kann ich gut verstehen, ist mir auch ein viel zu harter Grind, kann man auch nicht steuern. Ich glaube, auch das ist ein Thema von vor 15 Jahren. Sage ich auch mal sehr grob, ohne dass ich irgendwas weiß, ja. Aber ich gefühlt ist das was auch vor 10 Jahren, glaube ich, größer war als jetzt.
Genau. Und jetzt kommen 2 Kategorien, die sind sehr relevant für uns, glaube ich. Denn das eine war ein Podcast. So, also, I'm on the right ship, weil halt Podcasts extrem gewachsen sind in den letzten Jahren. Also ich glaube, da war irgendwie eine Statistik, 2017 haben noch 20% der Amerikaner Podcasts gehört, mittlerweile sind es 60% oder so. Und vor allem geil, ich glaube, der Median-Income eines Podcast-Hörers ist viel höher als irgendwie der Median ganz allgemein. Also das heißt, es sind so richtig highly qualified, oder also so ein bisschen qualified Leads, die dir da zuhören. Und dann war eben noch dieses ganze Online-Coaching- und Training-Business. Und ich sehe mich jetzt nicht als Coach, aber wenn ich jetzt wieder so an die Idee zurückdenke, die ich letztes Mal gepitcht habe, ja, so eine No-Code-Automatisierungs-Agency. Ich glaube, das lässt sich alles gut miteinander kombinieren, wenn man sagt, hey, ich baue jetzt erstmal als Consultant irgendwie so eine No-Code-Agency auf, habe dann so ein paar Mitarbeiter, dann sehen wir Use-Cases, die immer wieder passieren und dann bauen wir halt einen Online-Kurs zu so No-Code-Themen. Da kann man entweder unsere Consulting-Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder man macht halt ein Online-Bootcamp. Das kostet halt irgendwie 500 Euro, geht über 10 Folgen oder so. Und das Coole ist halt, dass so Online-Content ist halt extrem skalierbar. Und sowas würde ich jetzt zum Beispiel für mich, wenn ich eins dieser Modelle auswählen müsste oder würde, würde ich das, glaube ich, so am ehesten sehen. Also Podcasts, klar, machen wir jetzt schon. Und dann das andere wäre eben so irgendwie so Online-Trainings in einem Bereich, in dem mich auch interessiert. Ja. Also das eine ist eben diese so Process-Automation, No-Code-Geschichte für mich jetzt persönlich. Und das andere habe ich mir mal überlegt, wenn ich mich jetzt so mit diesem ganzen Longevity-Thema zum Beispiel auseinandersetze, dann so ein bisschen so ein Kurs zu How I Implemented Longevity Habits into My Daily Life. Und das gibt dann so eine 10-Folgen-Kurs oder sowas.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, um die Frage danach, wie entstehen eigentlich die Businesses der Zukunft? Und da haben wir so drüber geredet, wie viel Energie eigentlich aus Expertentum erwächst. Ja, also wenn du jetzt der Experte bist fürs Brotbacken, ja, oder die Expertin bist für Longevity, ja, irgendwie so, wie man irgendwie Sachen in seinen Alltag integrieren kann, die einen dann irgendwie gesünder leben lassen, das ist halt mega, ein unglaubliches Feld. Also zum Beispiel, es gibt Models, den meine Frau zum Beispiel folgt, ja, die machen mittlerweile so Yoga-Kurse, weißt du, und die bauen so Tech-Produkte auf, wo die dann 120 Euro im Jahr so Subscriptions verkaufen, weil die halt da Experte sind, ja, und da Yoga, und die sind wahrscheinlich gar nicht die besten Yoga-Lehrer, aber die haben so eine Persönlichkeit aufgebaut und so eine Marke, die die dann auch auf Social Media dann auch aufbauen, dass du dann auch Kunde wirst. Also dieses Unternehmertum aus Expertentum, das ist in der Tat, das glaube ich, ist ein Riesentrend für das Unternehmertum vielleicht ab 2023. Immer noch mehr mit ChatGPT und AI. Überleg mal, was es macht, ja, wenn du als eine Person plötzlich so viel Output generieren kannst wie 5 oder wie 7. Hm. Ja, klar, dann ist es ja noch einfacher, auch da einzusteigen. Das finde ich einen super interessanten Punkt.
Genau. Und dazu vielleicht noch so als Anschlussgedanke. Ich glaube, je spezialisierter das du bist, je relevanter dein Content für eine sehr spezialisierte, hochpreisige Nische ist, desto mehr kannst du für deine Services auch verlangen. Denn generalistisches Know-how wird auch sozusagen mit ChatGPT oder so, wird immer breiter abrufbar. Wenn du aber der Experte dafür bist, wie man, keine Ahnung, Online-Marketing für Gärtner in Neuseeland machst, oder ich sage jetzt irgendwas, ja, aber hat eine sehr, sehr drill down into your niche und dann am besten noch für Kunden, die eine hohe Zahlungsbereitschaft haben, dann kann man da, glaube ich, ein richtig cooles Business draus bauen.
Ja, finde ich super. Ja. Finde ich wirklich gut. Samuel, jetzt haben wir uns schon wieder verquatscht. Mir hat es Spaß gemacht, heute zu reden. Wir haben leider wieder keine Zeit für Frank Thelen leider vergessen. Und das ist schade, weil Frank Thelen hat einen neuen Fonds aufgesetzt.
Ja.
Und das.
Hast du investiert?
Kurz davor, natürlich. Alles weiß ich noch nicht. Aber ich muss sagen, das Internet war nicht gnädig zu Frank Thelen. Ich habe mal, also für alle, die es nicht gehört haben, er hat
völlig zu Unrecht übrigens.
Völlig zu Unrecht. Wirklich, ja. Der Mann hat einen Fund aufgesetzt, ich glaube 10x DNA Fund oder so heißt der. Läuft noch nicht ganz so gut, -55%, aber alles periodischer Dip.
Nicht 1 über 10x, ja?
Ja, nicht 1, aber das kommt noch, Samuel. Da muss man mal nicht so hart sein, ja? Da muss man auch mal ein Stück weit dran glauben. Und also, das lief noch nicht so gut. Und was macht Frank natürlich als nächstes? Der nächste Fonds wird aufgesetzt, diesmal ein bisschen anders, eine kleinere Technologiefirma wird investiert. Internet, muss man sagen, war nicht ganz so gnädig. Ja, ich habe gelesen, Zitat, absolute Clownshow. Anderes Zitat, für alle, denen Penny-Stocks zu risikoarm sind. Aber das sind vielleicht auch nicht die Believer, ja, muss man sagen. Also wir glauben an Frank. Wir freuen uns, wenn er endlich mal...
Nächstes Mal
kommst du. Ja, dann geht's los. Ja, also nächstes Mal, Frank, kommst in die Folge. Ich danke dir, Samuel, fürs Gespräch und wir sprechen uns bald wieder.
Bis dann. Tschüss, mach's gut.